Offenbarung 6. Ja, ich muss Sie darauf hinweisen, ich habe das hier im Rahmen des Bibeltrainings gerne einmal behandelt, muss aber gestehen, dass ich in den Bibelgruppen, wo unsere jungen Leute sind, immer sage, ich möchte am liebsten mit ihnen nur die Evangelien von Jesus lesen. Das ist immer das Erste, was sie in ihrem Leben brauchen. Und erst wenn sie ganz klar sehen, dann können sie auch an andere Stellen der Bibel hingehen. Es ist mir immer wichtig, vielleicht ist jetzt heute Abend einer da, der sich irgendwo stößt, der eine Menge von Fragen mitbringt. In den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, wird ihnen Jesus so groß mit seiner Kraft, mit seinen Gaben in ihr Leben. Sie erkennen, wie er sie verändert und was er ihnen schenkt. Und es ist mir schwer, wenn ich sie an diesem Abend hier nicht direkt ansprechen kann oder nicht direkt erreichen kann, auch mit ihren Fragen, dann liegt das natürlich daran, dass wir hier etwas Spezielles durchnehmen, einfach deshalb, weil es zu unserer Bibelkenntnis dazugehört und weil es natürlich auch wichtig ist, dass wir in der letzten betrübten Zeit auch immer wieder Unterscheidungsmerkmale haben, um unsere Welt zu prüfen und das, was da passiert. Und so möchte ich das jetzt noch einmal lesen. Und ich sah, dass das Lamm ist immer ein Wort für den erhöhten Herrn Jesus Christus auf dem Thron, Lamm, weil erinnert wird an den Leidensweg Jesu, an die Zeichen seiner Kreuzigung, die er trägt, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Und als er das zweite Siegel auftat, hörte ich die zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, es war feuerrot und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Und als es das vierte Siegel auftat, hörte ich die Stimme der vierten Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und er darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgten ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten, wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns und wer kann bestehen? Das letzte Mal uns sehr viel Zeit genommen, darüber nachzudenken, was das ist mit dem Buch, das sieben Siegeln hat. Wir sagten, es ist sehr einleuchtend und auch sicher durchaus möglich, dass wir sagen, das ist der Weltplan Gottes. Wir haben aber letztes Mal gesagt, dass uns auch die Auslegung sehr wichtig ist, dass diese Urkunde gleichzeitig ausdrückt das Erbrecht Gottes. Die Frage, wie wieder das hergestellt werden kann, dass Menschen ihr Erbrecht bei Gott haben und den Weg frei zum himmlischen Vater. Wer kann das Siegel brechen, dass das wieder zugänglich ist für uns? Das kann nur dieses Lamm. das geschlachtet ist und diesen großen Plan Gottes wieder erfüllt. Es ist mir deshalb immer so wichtig, auf diese kleinen Beobachtungen in der Auslegung hinzuweisen, weil wir immer ja wieder Christen begegnen, die vor allem anderen in der Offenbarung versuchen, immer wieder einzelne Zeitereignisse zu deuten. Wir glauben sicher, dass man an vielen Stellen der Offenbarung sagen kann, wenn man mittendrin steht, auch das Interessante steht in der Bibel. Wie Jesus selbst gesagt hat, wer es liest, der merke darauf, dass es in unserer Zeit auch uns hilft zum Unterscheiden der Geschehnisse. Aber wir widersetzen uns dagegen, dass das das Ziel der Offenbarung ist, uns einen Fahrplan in die Hand zu geben. Wir sind überzeugt, dass Gott einen Plan hat, aber dieser Plan ist uns wirklich so nicht enthüllt. Und ich darf auch darauf hinweisen, dass sich immer wieder Christen tüchtig gebrannt haben. Es ist zum Beispiel bei uns ein Buch sehr weit verbreitet gewesen in evangelischen Kreisen, das versucht hat, aus der Offenbarung sehr genau auszulegen, dass die europäische Gemeinschaft das antichristliche Kennzeichen wäre, nur weil die Krone 10 Zacken hat und die EG hätte 10 Mitglieder. In der Zwischenzeit hat die EG 12 Mitglieder. Jetzt stimmt entweder die Bibel nicht oder die prophetische Auslegung stimmt nicht. Und das ist dann immer etwas peinlich. Dann reden die Leute sehr schnell nicht mehr davon, aber es gibt auch denkende Leute, die daran Anstoß nehmen. Und das liegt nicht an der Bibel, sondern das liegt an diesen, die die Bibel über ihre eigenen Knie brechen wollen. Und da muss man davor aufpassen und sollte nicht zu schnell das sagen. Man sollte immer wieder ein wenig hinhorchen. So gibt es viele Dinge in dem prophetischen Wort, die uns ganz entscheidend mahnen. Wir denken nur an die großen prophetischen Weissagungen, die für die Sammlung Israels gelten. Und dass Israel sich sammelt, wenn der Heidenzeit erfüllt ist. Wir denken daran, dass Israel wieder sich sammelt auf den Bergen Israels. Jerusalem, das wüst ist und zertreten ist von den Heiden und all die Aussagen, die schon sehr wichtig sind. Aber wir werden jetzt daran erinnert, in der Offenbarung ist das Wichtigste, was uns gezeigt werden will, dass uns ein Heimatrecht bei Gott erschaffen ist. Und das sollen wir ergreifen. Und wir sollten uns nicht von den Tagesereignissen dieser Welt schrecken und ängstigen lassen, sondern unseren Weg ruhig und gelassen gehen. Und nun wird also diese Urkunde entrollt und diese Siegel werden geöffnet und da sind es zuerst die vier ersten Siegel, die uns interessieren. Wir hören diese Donnerstimme, komm, das heißt doch, dass dort eine Aufforderung kommt von dem Chor der Ewigkeit. Jetzt müssen diese Geschehnisse über die Welt hinweggehen, damit Gottes Heilsplan zum Ende kommt, damit das Erbrecht uns zugesprochen werden kann. Da lehnt man sich dagegen auf, warum muss denn so viel Schweres noch passieren in der Welt? Warum kann das Gott nicht verhindern? Diese Welt muss mit dem ganzen widergöttlichen Wesen offenbar werden. Das ist ja das Schlimme, dass die Menschen sich von Gott abgewandt haben und diese Welt mehr geliebt haben als Gott. Und darum muss diese Welt jetzt ihre ganze ungöttliche Art ans Licht bringen. Das gehört zum Ende des göttlichen Heilsplanes. So wie man oft das Böse seines Tuns schmecken und fühlen muss bis zum bitteren Ende. So ist es auch mit dieser Welt. Und da ist das erste Siegel, das kommt, dieses weiße Pferd. Ausleger meinen, dass damit gesagt werden muss, das ist das Bild für die ganzen kriegerischen Heere und Siegeszüge, die durch diese Welt sich ziehen, angefangen von den römischen Heeren, wo die römischen Imperatoren draufgesessen sind, sind auf dem Pferd eingeritten. Das Pferd war ja im Gegensatz zum Esel, auf dem Jesus einritt. Das Pferd war immer ein Kriegstier. Erinnert an die Siegeszüge, wie die Hunnen gekommen sind und was alles. Und das muss durch diese Welt hindurchgehen, wie dieser ganze kämpferische Willen der Macht diese Welt schändet und zerschlägt. Das ist eine Blutgeschichte, die sich durch diese Weltzeit zieht. Gott steht nicht ursächlich dahinter, sondern Gott gibt nur dies frei, dass die Menschen das tun. Gott gibt den Menschen Raum in ihrem Wahn, diese Welt zu beherrschen und zu zerstören. Und dann kommt das zweite Siegel und auf In Vers 4 lesen wir von dem feuerroten Pferd. Das spricht jetzt für die ganzen Revolutionen, die durch die Welt gehen. In unseren Tagen ist man ja der Meinung, dass die Revolutionen im Zweifelsfall immer humanitär wären. Ich kenne solche Revolutionen aus den letzten 10 Jahren nicht und aus den letzten 20 Jahren auch nicht. Wenn Sie einmal sehen, wie viel Leid und wie viel Tränen dran hängen und wie es nicht abzusehen ist, wann dieses Morden ein Ende hat. Man spricht nicht mehr davon. Heute wurde in der Tagesschau so ganz lässig gesagt, dass allein in Afghanistan 30.000 Kinder an ihren Gliedmaßen verstümmelt wären. Allein in Afghanistan spricht gar nicht mehr davon, was alles geschieht in diesen Bürgerkriegen an Leid und Elend, die Blutspur, die sich durch die Welt zieht. Und das ist unheimlich. Und da will jetzt die Bibel nicht sagen, wann das genau kommt und ob das nochmal ein Ereignis ist, sondern das zieht sich als Typ durch die ganze Weltgeschichte. Und dann kommt das dritte Pferd, ein schwarzes Pferd. Und es ist nicht nur die Teuerung, die damit sich über der Welt ankündigt, sondern auch gleichzeitig die soziale Armut. Es ist ja bei uns sicher gar nicht mehr bewusst, was Armut heißt. Ich habe mit einem derer gesprochen, ich hatte den 12-Minuten-Gottesdienst in der Stiftskirche und das sind jetzt die guten Kunden, die dann immer vor die Stiftskirche hinstehen und ihren Schild nehmen. Und dann sage ich, ja, warum er denn da steht, dann war es ein Ungar, der hat gesagt, ja, er kriegt zum Essen bloß 370 Mark im Monat und damit können er nicht leben. Ich wäre froh, wenn ich meinen Töchtern zum Studium so viel geben könnte, zum Essen. Und was soziale Not ist, das sehen Sie vielleicht in vielen Teilen der Welt, wo Menschen nichts, überhaupt nichts mehr haben. Wir wissen es wahrscheinlich aus unseren Verhältnissen gar nicht mehr. Wie viele Menschen heute in der Welt seufzen und klagen und die nicht Möglichkeit haben, ihre Kinder zu versorgen. Und das Schwere ist eine Teuerung, die immer schlimmer die Armen trifft. Und die können nichts dagegen tun. Darum ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und 3 Maß Gerste für einen Silbergroschen, das ist ein Lohn gewesen für eine ganz lange Zeit und sie können das nicht einmal mehr bezahlen. Es ist ja merkwürdig, dass sich das durch die Welt hindurchzieht, von dem auch Jesus sprach, dass teure Zeit sein wird. Dass man nicht versteht, dass nicht in der Weltwirtschaft das Problem gelöst werden kann. Ein Rätsel, wie ein Gericht liegt es über dieser Welt. Wir wollen nicht sagen, das hat Gott einmal so beschlossen, sondern es ist der Fluch, der über dieser Welt liegt. Und alle Künste der Menschen, die so viel sich einbilden von ihren Möglichkeiten, werden hier zu Schanden, weil sie nicht einmal mit den vorhandenen Ressourcen der Welt die Menschen satt machen können und dafür sorgen können, dass alle wenigstens das Notwendigste zum Leben haben. Und das, was uns auch so schwer ist, das gelingt auch durch alle Hilfsaktionen nicht. Und als es das vierte Siegel auftat, das Lamm, das praktisch jetzt dorthin führt, zu dem großen Ziel. Und das ist das Ziel, wenn diese Urkunde ganz entrollt ist, das siebte Siegel aufgetan ist. Denn dann sieht man, dass ein Erbrecht im Himmel da ist. Das kommt im Kapitel 7. Die Zahl derer, die um den Thron Gottes stehen. Menschen, die durch diese Welt hindurchgingen und Erlöste sind. Das ist das Ziel der Urkunde. Jetzt ist mir nochmal wichtig, bleiben Sie doch nicht an diesen Dingen stehen. Das soll uns nur nüchtern machen. Nicht so, dass wir sagen, heuer, das muss halt sein. Wir wollen all unsere Kraft einsetzen und Sie wissen, wie unsere Gemeinde vielleicht an vorderster Front engagiert ist, um in der Not der Welt zu helfen. Aber wir wollen nie dieser verrückten Meinung verfallen, als ob wir das abschaffen könnten. Sondern wir wollen ganz glücklich sein, wenn uns gelingt, hier und da Zeichen der Liebe zu setzen. In dieser schrecklichen Not der Welt. Und das ist schon ganz viel. Und wer mehr tut, der lügt sich selber an. Und als es das vierte Siegel auftat, da war das fahle Pferd und der Reiter auf dem fahlen Pferd ist der Tod und die Hölle folgten ihm nach. Die schreckliche Zerstörungskraft der nicht nur der kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch all der Leiden, Hunger, Pest und Schwert und durch die wilden Tiere. Es ist alles mit drin. Ich will so ein Thema nicht aufgreifen und speziell brisant machen, aber ich war interessiert, in der Zeitschrift Faktum einen Artikel zu lesen, wie die wirklichen Zahlen
bei AIDS sich verhalten, dass man allein in der Bundesrepublik bis zum Jahr 2000 hochrechnet 8 Millionen Infizierte bei AIDS. Und es heißt sicher in allen Prognosen, dass bis zum Jahr 2000 kein Impfstoff gefunden werden kann. Wir wollen die Sache nicht dramatisieren, aber wir wollen drauf hören und sagen, es ist erstaunlich, wie unheimlich das alles ist, diese Kraft zu töten. Und da heißt es in diesem Artikel, dass Leute davon ausgehen, dass Afrika stark entvölkert sein wird. Aber das ist nicht bloß auf diese Krankheit beschlossen. Das geht ja durch die Jahrhunderte hindurch. Ich habe die Zahlen nicht mehr aus dem Mittelalter, wenn Sie oft lesen. Da war es ja so oft in unserem deutschen Land im Dreißigjährigen Krieg, auch davor schon, dass bis zu 80-90% in ganzen Länderstrichen gestorben sind an diesen schrecklichen Pestzeiten, die über die Lande hinweggingen. Und das ist furchtbar, dass die Menschen trotz all ihren Können und dem Fortschritt hilflos dem gegenüberstehen. Und dass das in unserer Zeit wieder kommt, das ist unheimlich. Und als es das fünfte Siegel auftat, da kommt nun der Hinweis und wir sehen wieder, dass es jetzt nicht um ein Ereignis nur geht, sondern es geht um ein typisches Geschehen, das sich durch die Jahrhunderte hindurchzieht. Diese Siegel sind Kräfte, die sich entladen durch die Jahrhunderte hindurch, bis zur Vollendung des göttlichen Plans. Das ist mir wichtig. Es geht um eine Typdarstellung, um die Verfolgungen der Christen, um das Martyrium derer, die Jesus gehören. Ich sah unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Das war mir wichtig in meinem Dienst bei Licht im Osten, auch mit dem Buch, das ich einmal darüber geschrieben habe, deutlich zu machen, dass diese Leute nicht verurteilt werden, weil sie vielleicht dem Staat einige Kritik entgegenbringen. Das tun die gar nicht. Sondern dass in der Sowjetunion, in diesen Auseinandersetzungen mit den Gemeinden, es schlicht ging um die freie Verkündigung des Evangeliums. Und das können wir gar nicht mehr glauben, dass das Wort von Jesus vor allem, dass er Schuld allein vergibt, sie eine solche Auseinandersetzung provozieren. Weil die sagen, es gibt keine Schuld, der Mensch ist gut. Und der Marxist ist optimistisch und er kann die Möglichkeiten seines Lebens ergreifen. Da läuft eine Auseinandersetzung durch das Evangelium. Und es ist auch immer so gewesen, dass ja besonders provoziert hat, wenn die Christen sich versammelt haben zum Gottesdienst. Um des Zeugnisses, wenn sie sagten, ich kann nicht lassen vom Wort. Es wird eine Versuchung sein in all den Auseinandersetzungen, dass man sagt, ich kann heimlich für mich privat Christ sein. Nein, es geht dann darum, dass ich mich dazu bekenne. Und zur Gemeinde stille. Und dabei bin. Und wenn es uns heute manchmal drückt, dann sagen wir, warum waren unsere vorhergehenden Freunde nicht mutiger im Dritten Reich, dann möchte ich daran erinnern, dass viele tausend sonntags vor die Wohnung von Landesbischof Wurm gegangen sind und Choräle gesungen haben. Ich weiß gar nicht, ob diese Tausende heute noch in Stuttgart wären. Wir haben keinen Grund, die vor uns gelebt haben oder die ältere Generation anzuklagen. Die haben mutig bekannt. Und schon 1934 hatten die deutschen Nazi-Christen in Stuttgart keine Kirche mehr, wo sie predigen konnten. War kurz nach Leonhardskirche, dann konnten sie nur noch in die Schlosskirche zurückziehen. Weil da solche klar bekannt haben, gegen die Mächtigen der damaligen Zeit. Und da soll uns auch bewusst sein, dass es immer so sein wird, dass die wahre Bibelgemeinde Jesu auch den Druck der öffentlichen Meinung aushalten muss. Aber hier ist das Schlimme, dass es sogar zum Märtyrertod geht. Es sind ja in unserem Jahrhundert so viele Christen umgebracht worden, wie noch in keinem Jahrhundert zuvor. Die römischen Verfolgungen waren blutig, aber dieses Jahrhundert, das so gerne als das Jahrhundert der Menschenrechte bezeichnet wird, war das blutigste. Von den assyrischen Verfolgungen in der Armenierverfolgung angefangen, auf Celebes diese schrecklichen Verfolgungen schon in den 20er Jahren, diese grausamen Metzeleien, die sich ereignet haben in Spanien im Bürgerkrieg, dann in, auch gerade an den Christen. Im Dritten Reich gehört mit dazu, aber auch in Sowjetrussland, wo man wahrscheinlich auch die Zahl der umgebrachten Christen in die Millionen zählen muss. George Peters, der Leiter des Seminars der Freien Hochschule für Mission, hat es immer erzählt, dass zwei seiner Geschwister in Russland in dem Rahmen dieser Verfolgung grausam umgebracht wurden. Der eine, als er wehrte, als die Miliz die Kirche besetzen wollte und sie umfunktionieren wollte, stand in der Kirche und sagte, ich werde das nicht zulassen, haben sie niedergeschossen. Dass wir wissen, dass das Blut derer, die um Jesu willen und um des Zeugnisses willen umgekommen sind, nicht weil sie schwierige Leute waren, sondern weil sie von Jesus und seinem Wort nicht lassen wollten, groß ist. Und es erfordert immer Bekennermut, sich zur Gemeinde Jesu dazuzuhalten. Wir wissen leider immer nur wenig von diesen Umgebrachten und Umgekommenen, auch sehr, sehr wenig von den vielen, die in den Islamländern umgekommen sind, aber wir wollen sie nicht vergessen. Im Boxeraufstand in China und wo das überall war in unserem Jahrhundert, auf Madagaskar im letzten Jahrhundert, das muss man alles mal zusammenstellen, wie viel das war. In Kolumbien in den 50er Jahren, wo die Kirchen abgebrannt wurden. Ich habe das vom Tschad erzählt, wo sie von den Stammesreligionen, allein 150 Pastoren auf einmal umgebracht wurden, in den 70er Jahren, jetzt erst, die nicht gelassen haben vom Wort. Es wäre ganz leicht gewesen, sich einfach loszusagen. Und diese Blutzeugen, die sind für unsere Zeit gegeben und wichtig, weil sie uns daran erinnern, dass sie die sind, die durch die Geschehnisse auf das siebte Siegel und auf die Urkunde Gottes hinweisen. Im 11. Vers wird uns gezeigt etwas Wichtiges. Wir haben jetzt immer wieder das Thema behandelt und das bewegt ja viele. Wie ist das eigentlich, wenn man stirbt? Lebt man da oder schläft man oder ruht man? Hier ist interessant, dass deutlich gesagt wird, diese Märtyrer, die gestorben sind, leben. Ihre Seelen leben. Ich kann Ihnen nähere Informationen nicht geben, weil offenbar unsere Denkweisen dieses neue Sein in der Ewigkeit nicht erfassen können. Aber ich lege großen Wert darauf, dass für mich die biblischen Aussagen gelten, die, die an Jesus Christus glauben, werden nicht sterben, sondern leben. Sie werden den Tod nicht schmecken. Sie werden vom Tod zum Leben hinübergehen. Sie werden unmittelbar in ihrer Sterbestunde zu Jesus gehen. Hier steht da, es wurde gegeben einem jeden ein weißes Gewand und ihnen wurde gesagt, dass sie eine Zeit ruhen müssten, eine kleine Zeit. Sie sind aber nicht so, dass sie wie ein Leichnam ruhen, sondern sie sind ja lebendig. Sie schreien ja. Sie schreien ja. Sie schreien ja, dass die Vollendung kommt. Sie erleben diesen letzten Teil noch bewusst mit der Vollendung dieser Welt. Und sie bitten Gott, dass er das beschleunigt. Und das ist mir wichtig. Ich kann nicht mehr über dieses Geheimnis sagen, wir sollten auch nicht mehr in die Bibel hineintragen, als sie uns offenkundig sagt und als was sie uns klar mit verständigem Sinn uns entrollt. Aber das sagt sie, dass die leben, obwohl sie harren auf die Auferstehung. Ich möchte Sie warnen, vor allem versuchen, das philosophisch irgendwie zu klären, wie Seele und Leib zueinander gehören. Da haben sich schon manche die Zähne ausgebissen und wir merken immer wieder, dass unsere Denkweisen abhängig sind von der Weltanschauung, in der unser Denken geschult ist. Uns genügt das, dass uns die Bibel sagt, dass die, die an Jesus Christus glauben und Jesus gehören, nicht im Totenreich bleiben, sondern hindurchgehen, auch wenn sie noch der Auferstehung harren und doch im Leben sind. Mehr können wir nicht sagen, das bleibt ein Geheimnis und mehr brauchen wir nicht. Das ist uns ein ganz großer Trost, auch im Blick auf die, die in dem Herrn gestorben sind, im Glauben an Jesus und in den Händen Jesu geborgen sind. Sie müssen noch ruhen eine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Es muss das Maß voll werden. Davon spricht auch übrigens der Apostel Paulus, dass es ein Maß der Leiden Christi gibt, das erfüllt werden muss. Gott lässt das Maß voll werden und der tollkühne Mensch ohne Gott in dieser Zeit, der wird noch weiter toben und wird die Gemeinde zerstören wollen und er wird seine Blutopfer suchen, wo er sie dann findet. Das genügt jetzt zum fünften Siegel. Ich hoffe, dass es klar ist. Das weiße Gewand deutet darauf hin, dass es ein Siegeskleid ist und ein reines Gewand. Das heißt, Gott hat ihnen alles menschliche, fleckenhafte und fehlerhafte abgewaschen und hat sie frei gemacht, rein gemacht. Und dann kommt das sechste Siegel. Es kommt ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster. Und was hier jetzt beschrieben ist, ist tatsächlich der letzte Kampf dieser Welt. Die Welt, die zusammenfällt, etwa, das ist jetzt wichtig, im Vers 14 ist das Bild eindrücklich von der Schriftrolle, dass also der weite Kosmos, das Weltall, von Gott zusammengerollt wird wie eine Schriftrolle. Wir kennen aus einer anderen Stelle der Bibel ja etwa dieses Bild ganz ähnlich, wie Gott das zusammenrollt, wie wenn sie ein altes Hemd wegwerfen in den Wäschekorb zur Wäsche. Wenn Gott diese ganze Welt zusammenrollt. Und jetzt merken Sie schon, dass hier die Bibel uns in der Offenbarung eine Übersicht gibt. Denn es ist alles drin, vom Anfang bis zum Ende. Kapitel 6, und das ist mir wichtig, gibt uns eine Inhaltsangabe der gesamten Weltgeschichte. Und Sie gehen völlig falsch hier in der Auslegung, wenn Sie versuchen und sagen, also dann kommt zuerst die Zerstörung der Welt, Kapitel 7 kommt dann die Sammlung derer vor dem Himmel und im Kapitel 8 geht es dann wieder los mit den Leiden. Sondern es ist so, Kapitel 6 ist die Inhaltsübersicht zu Kapitel 8 bis Kapitel 20. Sehen Sie, Kapitel 6 ist die Inhaltsübersicht für die folgenden Kapitel 8 bis 20. Ich schließe mich dieser Auslegung an und verstehe das so, wir werden dann im Einzelnen das noch erklären. Hier ist alles drin, was später erst noch im Detail entfaltet wird. Und darum ist es der Bibel nicht wichtig, uns wieder diese Fahrplanfolge zu geben, sondern der Bibel ist wichtig, der Gemeinde ein Trostbuch zu zeigen und recht rasch zu dem zu kommen im Kapitel 7, nämlich zu sagen, Mensch, die Leiden sind nicht das Wichtigste. Hinter den Leiden gibt es eine Herrlichkeit und dazu seid ihr berufen. Und das ist doch gut, dass man nicht so lange warten muss. Wir haben verschiedentlich in der Offenbarung immer das, dass der Vorhang weggezogen wird und dann wird gesagt, jetzt schaut da mal zuerst hin, so sieht's aus vor dem Thron Gottes. Und ihr dürft euch freuen, dass das das Ziel ist und das ist noch wichtiger als die ganzen Schrecknisse, die über die Welt gehen. Kapitel 7 ist einer dieser Durchblicke, die wir in der Bibel haben. Wir haben auch in Kapitel 21 dann den großen Durchblick vom neuen Himmel und der neuen Erde. Wir haben auch in Kapitel 14 einen Durchblick, die Schar der Vollendeten vor dem Throne Gottes. Bitte, nicht jetzt immer in der Zeitfolge sehen, ja dreimal wiederholt es sich, nein, sondern es wird immer wieder der Gemeinde dieser ermutigende Blick gezeigt. Ich hoffe, dass ich damit Ihnen geholfen habe, die Offenbarung als ein Trostbuch zu verstehen. Deshalb können wir dennoch sehr konkret an den einzelnen Stellen sagen, wie aktuell das ist. Und es wird uns damit leicht, auch Schrecknisse, die uns begegnen und böse Erlebnisse zu erdulden und auszuhalten, aber wir wollen nicht dem Versuch erliegen, jetzt das alles in einen Zeitrahmen zu pressen. Denn die Zeit weiß allein Gott der Vater, wann er das Ende sieht und wann nicht. Da wollen wir doch noch ein paar Details rausnehmen aus diesem letzten sechsten Siegel, Erdbeben, die Planeten fallen von ihren Bahnen, die Welt wird zum Ende kommen, diese natürliche Welt, aus der wir kommen, wie die Menschen erschrecken, das deckt sich genau mit dem, was Jesus vom Weltende sagt, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Warten der Dinge, die da kommen sollen. Sie werden sich in die Felsspalten verbergen, aus Angst, weil sie irgendwo spüren, jetzt kommt eine unheimliche Macht. Sie wissen ja nichts vom Kommen Jesu. Für uns ist das wichtig, Jesus kommt. Und dann sagen sie, ach, ich will sterben, ihr Berge fallt über uns. Und sie ahnen etwas vom Zorn des Lammes. Das ist wichtig, dass wir das noch einmal unterstreichen. Dieser Jesus, der auf dem Thron sitzt, ist der, der Gericht hält, dem der Vater alles in die Hand gegeben hat. Wir stehen jetzt vor dem Himmelfahrtsfest. Und es ist ja schade, was die Christen aus dem Himmelfahrtsfest gemacht haben. Eine Verlegenheit. Dabei ist es so wichtig, dass wir die Größe und Autorität des Himmelskönigs Jesus wieder betonen. Der kommt als der Richter in den Wolken des Himmels, dem alle Macht gegeben ist im Himmel auf Erden. Und die Menschen, die da so ihre Witzchen reißen, vielleicht auch noch von der Kanzel über Himmelfahrt, von dem ja niemand gemeint, dass er hinter den Planeten, sondern das heißt, dass er unter uns ist, alle Tage. Und über uns steht natürlich, weil er der Herr ist über uns. Dass er, auch wenn er die Kreuzeszeichen trägt, der, vor dem die Welt erschrecken wird, wenn sie sieht, die Wunden, die sie selbst Jesus geschlagen haben und wie sie ihn verachtet haben, denn es ist gekommen der große Tag des Zorns und wer kann bestehen? Wir haben heute die Botschaft von der großen Liebe Jesu zu verkünden, aber wir wissen, dass wir diese Liebe heute als besonderes Angebot haben, als ein Geschenk der Güte Jesu. Dass er diese Tage noch zurückhält, die Tage des Zorns, weil er wartet auf unsere Umkehr. Und das ist wichtig, dass wir das nehmen und dieses Angebot für uns annehmen und wissen, dass über dieser Welt das schreckliche Ende steht. Mir ist auch immer wieder wichtig in diesem ganzen Zusammenhang, dass wir deutlich sagen, auch als Bekenntnis unseres Glaubens im Blick auf die Zukunftsängste der Welt, wir sorgen uns um die schweren Nöte, durch die die Menschen gehen. Aber ich weiß, Jesus kommt. Er kommt als der Erlöser seiner Gemeinde. Und es ist schwer für den, der sein Leben nicht mit Jesus geordnet hat. Es ist ganz merkwürdig, dass heute bei so vielen Christen jedes Bewusstsein verloren gegangen ist, dass es ein Gericht gibt. Ich weiß nicht, warum man das so rausnehmen konnte. Da gibt es Leute, die sagen, aber wenn er lieb ist, darf er kein Gericht. Warum nicht? Wenn er Gerechtigkeit wirkt, muss er doch. Und das sind doch die gleichen Leute, die immer schreiben, Gott muss mal gerecht durchgreifen. Er wird gerecht durchgreifen, er wird alles richten. Und dann erschrecke ich nur über mein Leben und es ist mir wichtig, dass ich heute Abend nicht einschlafe und in meinem Leben die Gerechtigkeit Gottes suche, der mich gerecht macht. Ich möchte mein Leben in Ordnung bringen, um bereit zu sein auf den Tag seines Kommens. Das ist auch eine Gefahr für uns Pfarrer sicher, dass wir am Grab nur die schönen Trostworte der Auferstehung sagen und den Leuten nicht sagen, dass es auch wichtig ist, dass man sein Leben ordnet vor dem kommenden Gericht Gottes. Und es war mir immer wichtig, Sie auch darauf hinzuweisen, wie in der Missionspredigt, etwa des Paulus, immer in der Apostelgeschichte das erwähnt wird, wie er Gericht predigt. Wer das den Griechen gesagt hat, da lachten sie und er hat es ihnen dennoch verkündigt. Es wird sicher so sein, dass die Menschen ihre Witze darüber reißen. Aber dass wir vor dem Herrn Rechenschaft geben müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, ist klar. Es sei denn, wir haben Vergebung empfangen. Und das ist jetzt eine persönliche Frage an Sie, ob Sie das von sich sagen können, ob Sie diesen Tag so beschließen vor dem Herrn und sagen, ich will bereit sein vor ihm. Und das ist das Ziel der Offenbarung, uns darin zu rüsten und vorzubereiten. Uns nicht neugierig und spitzfindig zu machen, sondern unser Leben zu ordnen. Es war eine Trostschrift für die Gemeinde, das muss man immer dazu sagen. Und das ist die Offenbarung, ein wunderbares Trostbuch. Und das hat dann die Gemeinde auch immer wieder getröstet. Ich habe vorhin noch vergessen, ich sehe es eben, dass bei den Märtyrern, wenn sie rufen nach Rache, wann rächst du nicht das Blut auf Erden im Vers 10, dann ist das nicht die menschliche Rache, sondern das meint ja, Herr, wann lässt du denn das einmal zu Ende kommen? Es geht gar nicht um eine Vergeltung an Menschen. Aber wenn man das unschuldige Blut, das vergossen ist, in unserer Welt betrachtet, dann wird es uns schwer, ist ja immer auch bei unseren Israelreisen, jedes Mal schwer, wenn man nach Yad Vashem kommt, kann man vorher sagen, naja, und dann geht man nur ein paar Schritte durch. Was unschuldiges Blut heißt, immer wieder, wo es in der Welt vergossen wird. Und Herr, du musst doch irgendwo einmal Recht schaffen. Und das Gericht Gottes kommt. Es ist ja komisch, dass die Leute, die dauernd hier von der Gerechtigkeit Gottes schreien, nie an den Gedanken denken, dass Gott wirklich Recht schaffen wird. Bloß, dass es an uns trifft. Weil wir ja mitschuldig sind an so viel vergossenem Blut. Und es ist so groß, dass Jesu Liebe und Vergebung uns heute gilt.